SWR 2 aktuell.
Und das sind einige der Themen in den kommenden 20 Minuten. Papst Franziskus irritiert mit seiner Aussage zum Ukraine-Krieg. Arbeitsminister Heil will im kommenden Haushalt keine Kürzungen bei den Sozialleistungen. Und knapp 11 Millionen Portugiesen wählen heute ein neues Parlament. Im Studio ist Gerhard Leitner. Einen schönen Sonntagabend. Die Äußerungen von Papst Franziskus zum Krieg in der Ukraine haben international, vorsichtig gesagt, Irritationen ausgelöst. Franziskus hatte in einem jetzt veröffentlichten Interview mit Blick auf den Ukraine-Krieg Mut zu Verhandlungen gefordert. Er sei der Ansicht, dass derjenige Stärke zeige, der den Mut hat, die weiße Fahne zu hissen und zu verhandeln, hat der Papst gesagt, und er hat offensichtlich damit nicht Russland gemeint. Aus Rom, Verena Schelter.
Es erscheine merkwürdig, dass der Papst nicht zur Verteidigung der Ukraine aufrufe, nicht Russland als Aggressor verurteile, der Zehntausende Menschen töte. So schreibt der frühere ukrainische Abgeordnete und Vize-Innenminister Anton Heraschtschenko im Netzwerk X, vormals Twitter. Nur eine von vielen Reaktionen auf die vorab veröffentlichten Ausschnitte aus einem Interview, das Papst Franziskus Anfang Februar einem Journalisten des Schweizer Rundfunksenders RSI gegeben hatte. Darin hatte der Pontifex die Ukraine zu Verhandlungen mit Russland aufgerufen. Ich denke, dass derjenige stärker ist, der die Situation betrachtet, an das Volk denkt, den Mut der weißen Fahne hat und verhandelt. Und heute kann man mit Hilfe der internationalen Mächte verhandeln. Das Wort verhandeln ist ein mutiges Wort. Wenn man sieht, dass man besiegt wird, dass die Dinge nicht gut laufen, muss man den Mut haben, zu verhandeln. Außerdem gäbe es einige, die sich bereits als Vermittler angeboten hätten, wie beispielsweise die Türkei. Franziskus warf die Frage auf, wie viele Tote es bei dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine sonst am Ende geben werde.
Non avere vergogna di negoziare, prima che le cose sia peggio.
Schämt euch nicht zu verhandeln, bevor es noch schlimmer wird, so der Pontifex. In der Ukraine wurde vor allem der Begriff der weißen Fahne als Aufforderung zur Kapitulation verstanden und löste erboste Reaktionen aus. Kritik kam außerdem aus Polen. Wie wäre es, wenn man zum Ausgleich Putin ermutigt, den Mut zu haben, seine Armee aus der Ukraine abzuziehen? Dann würde sofort Frieden einkehren, ohne dass Verhandlungen nötig wären, schreibt Außenminister Radoslaw Sikorski auf der Plattform X. Auch Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat dem Appell von Papst Franziskus widersprochen. Es sei Wladimir Putin, der den Krieg und das Leid sofort beenden könne, nicht die Ukraine, sagte die Grünen-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Vatikan ist man nun um Klarstellung bemüht. Papstsprecher Matteo Bruni widersprach den Darstellungen, der Papst habe die Ukraine zum Aufgeben aufgefordert. Franziskus wünsche sich vor allem eine diplomatische Lösung für einen gerechten und dauerhaften Frieden, so Bruni. Tatsächlich betonte Papst Franziskus an einer anderen Stelle des Interviews, dass Verhandlungen nicht bedeuten, sich zu ergeben. Dort antwortet er auf die Frage, ob er sich im Konflikt zwischen der Hamas und Israel selbst als Vermittler angeboten habe.
Sono qui, punto.
Ich bin hier. Ich habe einen Brief an die Juden in Israel geschickt, um über diese Situation nachzudenken. Verhandlung ist niemals Kapitulation. Es ist der Mut, das Land nicht in den Selbstmord zu führen. Die Geschichte lehre außerdem, dass es früher oder später zu einer Einigung kommen müsse. Das Interview mit Papst Franziskus wird am 20. März im Schweizer Rundfunksender RSI in voller Länge ausgestrahlt.
Über die kritischen Äußerungen des Papstes zur Ukraine war das aus Rom Verena Schelter. Ins Inland. Trotz milliardenschwerem Haushaltsloch hat Bundesarbeitsminister Heil Kürzungen bei Sozialleistungen erneut eine Absage erteilt. Derzeit laufen die Etatverhandlungen fürs nächste Jahr. Finanzminister Lindner hatte die Minister in dieser Woche zum Sparen aufgerufen. Aus Berlin, Lissi Kaufmann.
Kürzungen der sozialen Sicherheit wird es mit mir nicht geben. Das hat Arbeitsminister Heil dem Tagesspiegel gesagt. Er bekräftigte damit seine bisherige Position. Auch angesichts des milliardenschweren Lochs im Haushalt fürs kommende Jahr. Zwar sei klar, dass man sich nicht alles leisten kann und im Haushalt Schwerpunkte setzen muss, so Heil, aber in Krisenzeiten könne man den Menschen trotzdem nicht die soziale Sicherheit nehmen. Derzeit laufen die Beratungen für den Bundeshaushalt für 2025. Finanzminister Lindner hat seine Kollegen in dieser Woche dazu aufgerufen, bis Mitte April Sparvorschläge vorzulegen. Lindner sprach von einer gemeinsamen Kraftanstrengung. Angesichts erhöhter Ausgaben für die Verteidigung hatte Lindner schon im Februar ein Moratorium vorgeschlagen. Heißt, 3 Jahre lang die Sozialausgaben nicht weiter zu erhöhen. Für Heil kommt das nicht in Frage. Dem Tagesspiegel sagte Heil jetzt aber, man müsse darüber reden, wie zielgenau bestimmte Leistungen seien.
Am Dienstag hat die Bundesregierung ein neues Maßnahmenpaket zur Rente vorgestellt. Arbeitsminister Heil ist weiter gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters, regt aber Anreize für längeres Arbeiten an. Statt einer weiteren Erhöhung setzt er auf flexible Übergänge in den Ruhestand. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, hält das für unzureichend. Aus Berlin, Bianca Schwarz.
Bis 2040 will die Bundesregierung das Rentenniveau von 48% gesetzlich stabil halten. Das ist mit die wichtigste Maßnahme aus dem Paket von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil und FDP-Finanzminister Christian Lindner. Für unzureichend hält das Jasmin Fahimi, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Grundsätzlich sei es das richtige Signal. Aber es bedürfe ihrer Meinung nach einer dauerhaften Zusage, damit der Generationenvertrag auch funktioniert. Mit dauerhaft meine sie für immer, das sagte Fahimi der Bild am Sonntag. Außerdem findet sie das Rentenniveau von 48% zu niedrig. 50% wären ihrer Meinung nach durchaus angemessen. Und Fahimi plädiert dafür, dass auch Beamte, Selbstständige und Politiker in die Rentenversicherung einzahlen müssen. Wenn alle in die gleiche Kasse einzahlen und dann auch eine definierte Leistung bekommen, würde das die Versicherungssysteme deutlich stabilisieren, so die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Das hält auch Arbeitsminister Heil für sinnvoll. Er hatte Mitte der Woche signalisiert, offen dafür zu sein, weitere Gruppen in den Schutz der gesetzlichen Rentenversicherung einzubeziehen.
Bianca Schwarz war das aus Berlin. Baden-Württemberg will härter gegen Verkehrslärm vorgehen. Das Verkehrsministerium hat mitgeteilt, ab morgen und bis zum 12. April können Bürger über das Beteiligungsportal des Landes im Internet an einem Aktionsplan mitwirken. Mehr von Patricia Werne.
Mehr als 100.000 Lärmgeplagte sind laut Ministerium schon entlastet worden, beispielsweise durch Verkehrsberuhigung und die Gestaltung lebendiger Ortsmitten. Aber 300.000 Menschen im Land leiden demnach immer noch unter hohen Lärmpegeln. Für die Erhebung wurde die Situation an großen Straßen und Bahnstrecken erfasst. In der Pressemitteilung heißt es, Lärm sei einer der größten und gleichzeitig am meisten unterschätzten Umweltbelastungen. Er könne Gehörschäden, Schlafstörungen und psychische Probleme auslösen. Das Land möchte mit dem Lärmaktionsplan die kommunalen Pläne zum Lärmschutz ergänzen. Er soll Mitte Juli fertig sein.
SWR 2 aktuell am Sonntagabend. Nochmal ins Ausland. Portugal wählt heute ein neues Parlament. 10,8 Millionen Stimmberechtigte im In- und Ausland sind dazu aufgerufen. Die amtierende linke Regierung muss mit einer Niederlage rechnen, denn viele Menschen sind enttäuscht von ihrer Politik. Unsere Korrespondentin Franka Welz hat sich für uns vor Wahllokalen umgehört und Stimmung und Eindrücke gesammelt.
Trotz des wechselhaften Wetters sind bis zur Mittagszeit etwas mehr Menschen wählen gegangen als bei der letzten Wahl vor gut 2 Jahren. Viele sind ernüchtert von der portugiesischen Politik. Carla Delgado zum Beispiel, die mit ihrer Tochter in ein Wahllokal im Lissabonner Stadtteil Benfica gekommen ist.
Desiludida com a política nacional.
Ich glaube, dass sie nicht auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht, sondern nur auf die bestimmter Gruppen von Menschen. Die Krise im Wohnungswesen sei ein großes Thema, sagt sie. Bezahlbarer Wohnraum ist tatsächlich knapp, insbesondere in den Großstädten Porto und Lissabon. Das öffentliche Bildungs- und Gesundheitswesen steckt ebenfalls in einer tiefen Krise. Carla Delgado erhofft sich von der Wahl, dass die Politik in Zukunft mehr an die künftigen Generationen denke. An die Kinder unseres Landes, die, wenn sie erwachsen sind, das Gefühl haben, dass sie weggehen müssen, weil es hier keine Perspektive gibt. Und dann gibt es irgendwann niemanden mehr, nicht wahr? Und es ist traurig, dass wir unsere Jugend verlieren. João Pedro sorgt sich vor allem um die Wohnungskrise. Auch wenn es andere Themen gäbe, sei das Thema Wohnen das, was die Generation der 25- bis 30-Jährigen am meisten beschäftige. Der Wahltag sei wichtig, um einen politischen Kurswechsel herbeizuführen. Er, so João weiter, hoffe, dass das Mitte-Rechts-Bündnis Demokratische Allianz die Wahl gewinne. Von der Rechtsaußenpartei Chega hält er nichts. Ich befürworte das nicht. Ich denke, es muss ein Gleichgewicht geben. Und mit Blick auf Chega, ich denke, das ist viel Lärm und nicht genug konkrete Maßnahmen. Ana Coelho erzählt, ihr gehe es um mehr Gleichberechtigung. Zum Beispiel war diese Woche der Weltfrauentag. Die Themen Frauen und Feminismus sind wichtig für mich. Nicht nur im Zusammenhang mit der Mutterschaft, worüber viel gesprochen wurde, aber der Rolle der Frau in der Gesellschaft messe ich definitiv Bedeutung bei, wenn ich überlege, wie ich wähle. Rui Campos meint, die Politik solle sich mehr auf den öffentlichen Nahverkehr und die Arbeitslosigkeit konzentrieren. In den Städten gäbe es immer mehr Autos und zu wenig Platz für öffentliche Verkehrsmittel. Auch die Gehälter in Portugal seien zu niedrig. Rui bekommt den gesetzlichen Mindestlohn, verdient also weniger als 5 Euro pro Stunde. Ich verdiene wenig und bin immer überarbeitet. Ich denke, sie sollten sich mehr darum kümmern und nicht nur darüber reden, mit anderen Worten es nicht nur nachplappern. Bei der letzten Wahl hatte die Sozialistische Partei überraschend eine absolute Mehrheit erreicht, konnte also alleine regieren. Aus Sicht vieler Wählerinnen und Wähler hat sie aber zu wenig daraus gemacht. Daher deutet hier vieles auf einen Regierungswechsel hin und eine schwierige Regierungsbildung nach der Wahl.
Portugal wählt heute ein neues Parlament. Beobachter rechnen mit einem Rechtsruck. Ein Bericht war das von unserer Korrespondentin Franka Welz. Heute Nacht werden in Los Angeles die Oscars verliehen, die wichtigsten Filmpreise, und zwar von 0 bis circa 3 Uhr deutscher Zeit. Spannend wird das auch für die deutschen Schauspieler, zum Beispiel für Sandra Hüller, die als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in Anatomie eines Falls nominiert ist. Und traditionell stellen sich die Nominierten am Wochenende in der Kulturstätte Villa Aurora vor. Ein letztes Schaulaufen vor dem großen Oscar-Tag bzw. der Oscar-Nacht. Wie läuft das ab, wenn sich deutsche Filmszene, wenn sie sich in Hollywood trifft? Unser Korrespondent Nils Dams war dabei.
Nominated for Best Actress in a Leading Role, Sandra Hüller. Big, big round of applause for Sandra.
Sandra Hüller kommt auf die Bühne im Garten der Villa Aurora.
Thank you.
Hunderte jubeln.
I'm constantly thinking about how I get into this building for a longer time.
Sie denke darüber nach, wie sie mehr Zeit in der Villa verbringen könnte.
Because it's so beautiful.
Nachvollziehbar, denn die steht in den Hügeln bei Santa Monica. Das Haus ist weiß, ein prächtiger Garten, Palmen, Blick auf den Pazifik.
And I'm very happy to be.
Ich bin auch sehr glücklich, da zu sein, wo ich bin. Vielleicht gehe ich aber auch einfach.
Maybe I'll go. And
die Spannung vor der Verleihung steigt langsam an.
Thank you.
Im Zweiten Weltkrieg haben hier der Schriftsteller Leon Feuchtwanger und seine Frau gelebt. Sie haben viele Kunstschaffende empfangen, die vor den Nazis flüchten mussten. Heute werden hier auch deutsche Oscar-Nominierungen gefeiert.
Ja, das ist eine Tradition, die in den 90er Jahren angefangen hat.
Jakob Scherer, geschäftsführender Vorstand des Betreibervereins Villa Aurora.
Also wir sind dann immer rund um die Oscars oder am Tag davor sind wir das Zentrum, wenn man so will, des deutschen Films hier in Los Angeles.
Schauspieler Christian Friedel ist noch ein bisschen orientierungslos.
Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss.
Wir leiten dich dann runter.
Er hat in The Zone of Interest mitgespielt. Der Film ist 5-mal nominiert. Er hat viele Termine und kaum Zeit.
Ich habe mein Essen mitgebracht, damit ich hier noch wenigstens mal frühstücken kann.
Dann beißt er erstmal ins Knäckebrot. Christian Friedel hat einen weißen Anzug an, viele Frauen, hochhackige Schuhe im tiefen Rasen.
Es spielt sich auf dem vorderen Ballen ab. Du darfst nicht hinten auf die Ferse treten. Und dann geht es.
Hier treffen auch deutsche Filmgenerationen aufeinander. Wim Wenders, 78, könnte seinen ersten Oscar gewinnen als Regisseur des Films Perfect Days. Er sei noch ganz entspannt.
Ich bin das ganz bestimmt. Bei mir geht es auch beim Drehen so. Wenn es dann losgeht, bin ich immer der Ruhigste.
Nur einen Meter daneben stehen Filias Spalek.
Sehr, sehr aufgeregt tatsächlich.
Und Oskar Zikur.
Ich finde es unglaublich cool, dass ich hier sein darf.
Ja. Sie haben sich eben kurz mit Wim Wenders unterhalten. Beide sind 15 und haben in Das Lehrerzimmer mitgespielt, der für Deutschland in der Kategorie internationaler Film nominiert ist.
Obwohl er so bekannt ist, ist er so am Boden noch. Und das ist total so, auf Augenhöhe begegnet man sich. Und das ist einfach nett, wenn man so wertgeschätzt wird.
Augenhöhe, auch am Buffet. Für alle gibt es
Käse, so dieses Fingerfood-Käse und so ein bisschen ein paar so nette, süße Sachen hier, aber im Prinzip eigentlich so alles klein, Fingerfood-mäßig.
Der Nachmittag ist noch früh, viele haben schon Champagner in der Hand. Es dauert nicht mehr lange bis zur Oscar-Verleihung. Sandra Hüller hat die schon mal miterlebt und gesagt, dass sie während der Show immer wieder raus ist, um zu rauchen.
Ja, das habe ich auch vor.
Leonie Benesch, Hauptdarstellerin von Das Lehrerzimmer.
Weil anscheinend sind da die witzigsten Unterhaltungen. Man kann ja nicht reden, wenn man da sitzt.
Christian Friedel.
Ich bleibe sitzen. Außerdem bin ich eh zu aufgeregt, dass ich irgendwas verpasse.
Und Wim Wenders.
Als Nichtraucher gehe ich vielleicht mal Wasser trinken, weil bis das vorbei ist, trinke ich noch Wasser. Und danach haben wir extra Sake-Flaschen bereitgestellt.